Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Sag mal, glaubst du eigentlich, es gibt so etwas wie ein echtes Erfolgsgeheimnis? Also jemand hat Erfolg und bringt und kann es in Worte fassen, seine Gründe für den Erfolg auf den Punkt, erzählt sie weiter und jemand anderes kann genau diesen Satz wieder entschlüsseln, in die Tat umsetzen und hat dann ähnlich großen Erfolg. Glaubst du, sowas gibt es oder ist das eher Urban Myth?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele suchen nach sowas, aber am Ende ist Erfolg wahrscheinlich doch immer sehr, sehr individuell, oder?
Ja, individuell schon, aber es gibt natürlich bestimmte Muster, Disziplin, Talent, Glück, die richtigen Leute zu kennen, die richtige Aufgabe zu haben, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, die richtige Haltung zur Arbeit, die Begeisterungsfähigkeit, das alles sind unterschiedliche Faktoren. Von diesen Faktoren oder von anderen, was glaubst du, hat den größten Einfluss auf Erfolg?
Also ich glaube, für viele ist es so, dass ohne Glück gar nichts geht. Für andere ist es harte Arbeit. Ich glaube, für mich ist es die Mischung. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein hilft sicherlich. Aber ohne harte Arbeit ist es, glaube ich, trotzdem ziemlich schwierig. Mein größtes Learning ist allerdings, dass man sich Gleichgesinnte suchen muss. Also die Menschen, die einen umgeben. Genau wie bei Beziehungen, bei Freundschaften ist es super, super wichtig, wer begleitet dich bei der Arbeit, wer arbeitet mit dir zusammen. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie das Team, also toll, ein anderer macht's, sondern dass man eben jemanden hat, der einen versteht, der mit einem auf einem Level arbeitet, der vielleicht die gleiche Geschwindigkeit hat und der einen inspiriert. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und woran man auch immer sieht, dass jemand erfolgreich wird, finde ich, ist, wenn jemand Ownership übernimmt, oder?
Ja, und ich musste gerade schmunzeln oder sogar verdeckt lachen. Du hast gerade Team definiert als toll, ein anderer macht's. Das ist natürlich eine wunderbare Definition. Ich glaube, viele, die uns jetzt hören, die wissen ganz genau, dass es tatsächlich auch mal vorkommen soll. Aber die verbreitetere Fassung oder Definition von Team ist natürlich was anderes, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und zum Ziel kommt, oder? Aber du hast es gut gesagt. Team ist toll, wenn es ein anderer macht.
Nein, gerade eben nicht. Man sollte sich gegenseitig supporten und deswegen ist ja auch der eigene Antrieb super wichtig. Was meinst du denn?
Ja, also was man immer wieder hört, ist dieser Grundgedanke, niemand wird dich retten. Also so ein bisschen existenzialistischer Ansatz. Du bist allein in die Welt hineingeworfen und du musst dich selber bewähren und alles, was du nicht selber machst, das wird am Ende auch nicht passieren. Faktoren können es beschleunigen, aber du musst es selber in die Hand nehmen. Das klingt hart. Existenzialismus, wenn man so bezeichnen möchte, ist eine ziemlich herausfordernde Philosophie. Aber wenn du nicht wartest, dass irgendjemand dich fördert oder erkennt oder dich selber an die richtige Stelle bringt, dann löst das natürlich Kräfte in dir aus. Genau diese Haltung, niemand wird mich retten, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann dazu führen, dass Kräfte entfesselt werden, die sonst nicht entfesselt werden würden.
Ja, das glaube ich auch. Und was auch oft unterschätzt wird, ist, dass Erfolg nicht nur mit Können zu tun hat, sondern eben auch mit Mut und mit Prioritäten setzen. Das heißt natürlich, man muss mutig sein, man muss Ja sagen, aber eben auch Nein sagen können. Also auch mal etwas nicht machen. Und ich glaube, Verzicht ist ja ein Thema, über das viel zu selten und auch nicht ehrlich genug gesprochen wird.
Verzicht oder Trade-off, also der Ausgleich zwischen unterschiedlichen Zielen. Stimmt, jeder will irgendwie alles, Karriere für sein eigenes Fortkommen, Zeit für sich selber, Gesundheit, Familie, soziales Leben, Purpose ist oft immer wieder gefragt, aber niemand sagt einem, was man alles gleichzeitig erreichen kann und was eben nicht gleichzeitig geht.
Ja, und vor allem führt es dann ja auch zu Frust oder sogar zu Druck, weil man das Gefühl hat, dass man immer nur etwas hinterherhechelt, aber nichts wirklich bekommt. Dabei wäre es ja viel ehrlicher zu sagen, Erfolg heißt eben auch, sich bewusst gegen Dinge zu entscheiden. Und zwar nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus der Klarheit darüber, dass man sonst das vielleicht übergeordnete, priorisierte Ziel einfach nicht erreichen kann.
Und das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Nämlich das Narrativ, das verbreitet wird, dass man überall zu hören bekommt, lautet ja, so etwas in eigenen Worten ausgedrückt, du kannst alles haben, wenn du es nur richtig magst, willst und richtig planst. Das klingt motivierend, aber in der Realität ist es meistens einfach nicht haltbar. Du kannst nicht alles haben, egal wie gut du planst, sondern du musst eine Abwägung treffen zwischen den Sachen, die du haben möchtest.
Ja, absolut. Ich finde es auch total nervig, ehrlich gesagt, wenn ich dann immer höre, ja, das ist einfach nur Mindset-Sache oder du musst halt einfach nur gut planen und gut strukturieren. Nein, ich finde, das stimmt nicht. Man kann einfach nicht alles haben. Man muss sich aber vielleicht einfach für sich mal fragen und überlegen, wo liegen denn meine Prioritäten? Das ist zwar schon schwer genug, also leichter gesagt als getan, aber sich wirklich klar darüber zu werden, was will ich wirklich und was bin ich auch bereit dafür zu tun oder eben sein zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen.
Und du hast es gerade gesagt, das ist viel leichter gesagt als getan. Wir haben heute zwei Gästinnen eingeladen, die uns helfen, den Themen, die wir gerade besprochen haben, ein Stückchen näher zu kommen. Und zwar auf sehr kompetente Art und Weise.
Starten wir in die Folge, oder?
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Anahita Esmail-Zadeh und Swantje Almers.
Anahita arbeitete 4 Jahre bei SAP und ist seit 2021 Führungskraft bei Microsoft. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie als Business-Influencerin auf LinkedIn bekannt und setzt sich für Themen wie Diversity und moderne Führung ein. Im August 2023 veröffentlichte sie das Buch von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt, das die Spiegel-Bestsellerliste anführte. Swantje Almers ist CEO und Gründerin der NVMS GmbH, einer Beratungsgesellschaft für New Work. Sie zählt zu den gefragtesten Stimmen im Bereich Human Resources und Arbeitswelt. Sie ist Co-Autorin des Bestsellers On the Way to New Work und wurde 2023 als LinkedIn-Dach Top 50 ausgezeichnet. Und sie ist eine der 99 wichtigsten HR-Stimmen und erhielt den DRX Award als HR-Content-Experte. Und nun haben Anahita und Swantje gemeinsam ein Buch geschrieben. Das Buch, was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Das Buch erscheint am 8. April. Und in dem Buch teilen sie ungeschönt ihre Erfolgsgeheimnisse aus den Führungsetagen renommierter Konzerne. Sie decken die unsichtbaren Spielregeln auf, die in der modernen Geschäftswelt entscheidend sind und bieten Übungen und Reflexionsfragen, um die Inhalte in die Praxis umzusetzen. Außerdem sind sie jetzt ganz neu Podcast-Kolleginnen von uns. Im Podcast To Be Honest, der Business Real Talk, nehmen sie die Businesswelt genauer unter die Lupe. Auch hier könnt ihr natürlich gerne reinhören, aber erstmal hört ihr die beiden jetzt hier bei uns.
Anahita und Swantje, schön, dass ihr mit dabei seid.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auch.
Anfang April erscheint euer gemeinsames Buch. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Immer toll, wenn man ein Buch fertig hat. Was hat euch bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Dieses Buch war initial eigentlich gar nicht als Projekt von uns beiden geplant, sondern eigentlich erstmal als Projekt von mir alleine vorgesehen. Und im Verlauf von der Erstellung des Konzepts habe ich dann gemerkt, dass mir etwas fehlt. Also, dass ich zwar viele Dinge habe, die ich teilen möchte mit den Lesern, Leserinnen, aber dass der Transfer in der Praxis auf die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, nicht gegeben ist. Und deswegen war es mir persönlich sehr wichtig, dass man nicht nur dieses Buch liest und nickt und sich verstanden fühlt oder Dinge mitnimmt oder aus meinen Fehlern lernt oder aus meinen Learnings Dinge mitnehmen kann, sondern dass man für sich ganz persönlich, individuell auch versteht, okay, wie kann ich das Ganze für mich jetzt umsetzen in der Praxis, in meine eigene Realität, die ja sehr wahrscheinlich stark abweicht von meiner. Und da kam dann Swantje ins Spiel. Ich kenne Swantje schon lang und schätze sie nicht nur als Freundin sehr, sondern weiß auch, dass sie eine unfassbar tolle Coach ist und hätte mir da niemanden vorstellen können, der besser ist als Swantje, um diesen praktischen Transferteil einzubauen in das Buch. Dann habe ich sie gefragt, sie hat ja gesagt und alles andere ist dann Geschichte.
Ich erinnere mich noch.
Swantje, jetzt bist du so gelobt worden, aus deiner Warte vielleicht, du hast Anahitas Erlebnisse gehört und solltest jetzt, deine Aufgabe beim Buch war es, diese Erlebnisse in praktische Handlungsanweisungen umzuwandeln. Wie genau hast du das gemacht?
Naja, also ich bin ja Executive Coach schon seit 4 Jahren und erstmal war es total spannend, auch nochmal Anna darüber besser kennenzulernen und auch von ihren Erlebnissen, von ihren Learnings. Ich würde auch wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil dieses Buches, der wahnsinnig wertvoll ist, weil auch wenn es nicht übertragbar ist, kann man wahnsinnig viel von Anna lernen. Und es gibt ja immer so Aspekte, wo man zum Beispiel, ich greife mal was Persönliches raus, es geht um Glaubenssätze, die ja uns sehr häufig im Weg stehen. Und sie beschreibt sehr schön, welche Glaubenssätze haben ihr im Weg gestanden, wie ist sie die losgeworden. Und natürlich haben wir auch in dem Buch Studien und Belege. Also es ist nicht alles Ich-Evidenz, sondern es sind natürlich auch ganz viele andere Beispiele und so dabei. Aber dann ist es ja eigentlich relativ in Anführungszeichen logisch zu sagen, okay, jetzt müssen wir
den Leser, die Leserin dabei begleiten, eigene Glaubenssätze sich vorzunehmen und für sich erstmal zu reflektieren, was ist denn das, was ich denke, welche Konsequenzen hat das, was würde ich gerne stattdessen denken. Und auf der Basis habe ich dann eben geschaut, wie sieht eine gute Übung dazu aus, die auch nicht überfordernd ist, aber die auch nicht an der Oberfläche bleibt. Das war uns ganz wichtig. Deshalb sind die Übungen teilweise auch länger geworden, als wir ursprünglich gedacht oder geplant hatten. Aber uns war einfach so wichtig, dass man eben wirklich etwas aus dem Buch mitnehmen kann, und zwar ganz viel, und auch wirklich was verändern kann. Und wir nicht einfach so einen Ratgeber haben, den man mal cool und inspirierend fand, aber dann am Ende gar nicht so viel damit macht. Und bei den anderen Kapiteln gab es dann eben andere Sachen, die relativ offensichtlich waren, was man jetzt eigentlich umsetzen musste. Und vielleicht war nicht ganz immer so offensichtlich, wie man es macht, aber das hat ja auch Spaß gemacht an dem Prozess, sich dann was auszudenken, das auch mit Anna zu diskutieren. Sie hat auch ganz viele Übungen selber ausprobiert, das fand ich auch sehr
alle
cool.
Alle selber gemacht, und ich glaube, das war auch das ganz Charmante, weil ich da Swantje völlig freie Hand gelassen habe und gesagt habe, hey, du machst für alle 17 Kapitel machst du die Übungen, und ich werde die so machen, als wäre ich eine Leserin, die von außen drauf schaut, mit genau diesem kritischen Blick. Und wir sind ja beide, das eint uns sehr, sehr perfektionistisch und auch sehr hart und schonungslos ehrlich zueinander. Und deswegen wusste Swantje auch, okay, wenn ich diese Übungen mache, werde ich ihr auch ungefiltertes Feedback geben. Und man muss dazu sagen, ja, ich bin selber auch zertifizierte Coach, aber offen gesagt bin ich jetzt niemand, der unglaublich gerne selbst Coaching-Übungen macht. Ich skippe sowas meistens. Und umso besonderer war es dann für mich, mich da hinzusetzen und mich da wirklich auf sowas einzulassen. Und ich muss sagen, ich saß vor einigen dieser Übungen wirklich stundenlang, weil die so heavy waren und so gut und so intensiv und mich so zum Nachdenken gebracht haben. Und deswegen, wenn man diese Übungen wirklich nah an sich heranlässt und sich auf sie einlässt, sind sie wahnsinnig gut.
Jetzt sind wir ganz gespannt, Anahita und Swantje. Jetzt wollen wir natürlich gleich Übungen und Beispiele hören. Aber bevor wir das tun, vielleicht nochmal zum Grundansatz des Buches. Das Buch verspricht, Zitat, ungeschönte Erfolgsgeheimnisse. Nämlich, was sind die härtesten Wahrheiten, die viele einfach nicht hören wollen? Ihr sagt, ihr deckt unsichtbare, Zitat nochmal, Spielregeln im Geschäft, im Business auf. Was sind das für ungeschönte Erfolgsgeheimnisse, für Wahrheiten, die ihr beide, die du, Anahita, aus deiner beruflichen Praxis gelernt hast, die du lernen musstest und die du jetzt weitergeben wolltest, noch bevor die Übungen einsetzen. Zu denen kommen wir gleich nochmal.
Also wir beschreiben 17 unbequeme Wahrheiten, die man nicht hören will, aber wissen sollte. Und das sind zum Beispiel Wahrheiten wie, was auf den ersten Blick jetzt erstmal relativ platt klingt, aber du kannst nicht alles haben. Und wir leben in einer Welt, in der uns sehr oft propagiert wird, dass es anders sei. Also, dass wir ein ganz, ganz tolles Familienleben haben können, super sportlich sein können, einen riesigen Freundeskreis haben, ein tolles Haus mit einer tollen Einrichtung, ganz tolle Kinder, eine tolle Karriere und das alles auf einmal zusammen. Und wenn man mich fragt, hey, was ist dein allergrößtes Erfolgsgeheimnis? Dann ist es kein Erfolgsgeheimnis, dass es total shiny ist oder sich gut verkauft in einem LinkedIn-Post, sondern mein größtes Erfolgsgeheimnis, das mich zu dem Punkt gebracht hat, wo ich heute stehe, und das ist ein objektiv betrachtet sehr, sehr außergewöhnlicher Punkt, ne? Also mit Ende 20 in solchen Positionen zu sein, jetzt bin ich 32 und gehöre zu den bekanntesten Meinungsmacherinnen Deutschlands und im deutschsprachigen Raum, habe bei SAP und Microsoft in führenden Positionen gearbeitet. Also da kommt man nicht einfach so hin. Aber eines meiner größten Erfolgsgeheimnisse hört sich gar nicht so toll an. Es ist einfach nichts anderes als Verzicht. Und wir leben aktuell in einer Gesellschaft, in der Leistung und Verzicht negativ konnotiert sind. Aber etwas, was wir auch im Rahmen von dem Buch sehr, sehr deutlich machen, ist, dass man für sich selber verstehen muss, okay, was ist mir persönlich wichtig? Und deswegen beginnen wir auch in dem Buch damit, die eigene Erfolgsdefinition, die man für sich selbst als Wahrheit annimmt, wirklich zu challengen. Also den Leser, die Leserin dazu zu bringen, zu hinterfragen, okay, ich definiere aktuell das als Erfolg, aber ist das auch wirklich das, was aus meiner Sicht mich glücklich macht und zufrieden macht? Oder sollte ich diese Definition in Frage stellen? Und nachdem man für sich selber diese Definition deutlich gemacht hat, auf Basis dessen auch ganz knallhart zu priorisieren und zu depriorisieren. Und so wie Swantje in den Übungsteil auch beschreibt, jedes Ja zu etwas ist ja auch ein Nein zu etwas anderem. Und das muss einem einfach klar sein, dass wenn man den Fokus auf zu viele Dinge legt, man nichts davon hinbekommt. Und wenn man mich fragt, okay, wie hast du das Ganze geschafft, dann ist es auch nur, weil ich auf ganz, ganz, ganz viel Freizeit verzichtet habe und auch auf Dinge verzichtet habe, die vielleicht in den 20ern eines Menschen ganz cool gewesen wären. Die hatte ich nicht.
Ja, das ist ein bisschen wie die berühmte Fabel von Buridans Esel. Der Esel in der Fabel, der zwischen zwei gleichgefüllten Trögen verhungert, weil er, wenn er links essen will, denkt er sich, rechts könnte das Essen noch besser sein, läuft hin und her und am Ende hat er gar nicht gegessen und verhungert. Wenn du sagst Verzicht, dann hast du auf eines verzichtet, Freizeit beispielsweise, ausgehen mit Freunden vielleicht. Aber du hast ja auch was anderes gewonnen. Wenn du jetzt das Wort Verzicht im Mund führst, dann ist es ja ein Stück weit auch eine Provokation des geltenden Zeitgeistes, der, du hattest das gerade auch angedeutet, nicht gern von Verzicht hört, aber du hast auf der anderen Seite ja auch was gewonnen. Wenn du jetzt das Saldo ziehst, Gewinn und Verlust, ist es denn für dich positiv oder hast du das Gefühl, du hast deine 20er verschwendet auf ein Phantomziel, das dir vielleicht jetzt gar nicht mehr so wichtig ist?
Ich hatte eine Situation und ich glaube, da habe ich noch nie in einem Podcast drüber gesprochen, aber da war ich in den letzten Jahren meiner Beratungszeit noch bei der SAP. Und ich habe zu dem Zeitpunkt unglaublich viel gearbeitet. Also wirklich Tag und Nacht gearbeitet, am Wochenende gearbeitet. Und dann stand so eine potenziell sehr, sehr gefährliche Diagnose im Raum, die sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat. Aber ich war über Wochen immer wieder in der Klinik in München und musste Checks machen und hatte dann auch einen operativen Eingriff. Also es war eine längere Phase über mehrere sehr, sehr lange Wochen, wo ich wirklich diese spürbare Angst hatte, möglicherweise stark lebensverkürzend krank zu sein. Und ich weiß noch, dass in dieser Phase ich alles in Frage gestellt habe. Also ich habe wirklich in Frage gestellt, hey, war das gut in deiner kompletten Studienzeit eigentlich kaum so ein normales Studienleben zu haben und Tag und Nacht zu lernen und zu arbeiten und dafür unglaublich schnell fertig zu werden mit sehr, sehr guten Noten, deinen Master abzuschließen und dann in sehr renommierten Konzernen anzufangen, aber dann auch im Consulting deine halben 20er zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, ich war dann in der Phase, war ich gerade frisch 26 oder 27 geworden, irgendwie nicht wirklich gelebt zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist, wenn es das jetzt gewesen ist? Und zu dem Zeitpunkt wäre ich, glaube ich, nicht glücklich gewesen mit den Lebensentscheidungen, die ich bis dahin getroffen habe, bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber aus einem heutigen Gesichtspunkt, aus dem Gesichtspunkt, wo alles zum Glück gut ausgegangen ist und ich zwar sehr viele Widrigkeiten hatte und sehr oft gestolpert bin und hingefallen bin und teilweise auch echt Schwierigkeiten hatte, wieder aufzustehen, kann ich sagen, dass es sich für mich gelohnt hat, diese Opfer zu bringen, weil ich jetzt wahnsinnig viele Privilegien habe, die für mich unfassbar alles andere als selbstverständlich sind, weil ich weiß ja auch ganz genau, wie es ist ohne diese Privilegien, also sei es finanzielle Unabhängigkeit oder die Freiheit zu haben, Dinge tun zu können, die mir wirklich Freude machen, all das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und aus dem heutigen Gesichtspunkt würde ich sagen, ja, dieser Verzicht hat sich gelohnt, aber das sage ich jetzt aus einem sehr privilegierten, sehr gesunden Gesichtspunkt. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil du Autonomie gewonnen hast. Du hast vielleicht Freiheit ein Stück eingebüßt oder zumindest Freizeitvergnügen und hast Autonomie gewonnen. Wie reagiert denn dein Publikum, wie reagieren denn Menschen, denen du diese Sichtweise darlegst, genau darauf, also in einer Kultur, in der das jetzt nicht die populärste aller Haltungen ist, bekommst du Gegenwind, bekommst du Zuspruch, denkt die schweigende Mehrheit vielleicht, endlich sagt das mal jemand, das wird viel zu selten gesagt, oder ist es eine schweigende Mehrheit, ist es eine schweigende Minderheit?
Also es ist sehr gespalten. Ich muss sagen, vor allem auf LinkedIn begegnet einem meistens Gegenwind, wenn man zum Beispiel sagt, dass Leistung wieder in werden sollte. Also das ist jetzt keine These, die sonderlich gefeiert wird. Also das, was auf sozialen Netzwerken besser läuft, ist ja, wenn man sagt, hey, ich arbeite 4 Stunden am Tag von der balinesischen Hängematte aus und verdiene 7-stellige Beträge. Das ist ja eher der Zeitgeist. Also Einfachheit performt besser, als wenn man sagt, okay, ich bin dahin gekommen, wo ich heute bin, weil ich auch wirklich ackern musste dafür. Ja, also deswegen würde ich sagen, die Mehrheit, die laute Mehrheit auf sozialen Netzwerken feiert solche Statements nicht. Aber mir geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt gefeiert werden für unser Buch, sondern einen sehr realistischen Blick zu geben von Menschen, die schon sehr lange in der Wirtschaft unterwegs sind und halt ganz genau wissen, okay, was für Hürden gibt's da, was für Spielregeln gibt's da, was für Tabus gibt es, über die keiner spricht, die man aber kennt, wenn man in diesem Bereich wirklich unterwegs ist und es auf ein gewisses Level gebracht hat. Und
sag mal ein Tabu zum Beispiel.
Also zum Beispiel, dass es sehr, 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 sehr häufig nicht darum geht, dass man wirklich fachlich kompetent ist und unfassbar fleißig ist und zuverlässig ist, sondern in sehr vielen Fällen geht es einfach darum, die richtigen Menschen zu kennen und Politik zu beherrschen. Und das, was wir in dem Buch auch deutlich machen, ist, dass Netzwerk, ein gutes, stabiles, robustes, mächtiges, einflussreiches Netzwerk, wichtiger ist als Fleiß und Talent. Aber, das ist uns auch wichtig, das zu betonen, ein wirklich professionelles, nachhaltiges, robustes Netzwerk entsteht nicht, indem man rumblendet. Das heißt, normalerweise ist es so, es ist eigentlich immer so, dass wenn man ein nachhaltig gutes berufliches Netzwerk haben will, das jetzt nicht auf dem Golfplatz irgendwo entstanden ist, weil man sich von irgendwoher kennt, sondern wo man aufgrund von Expertise überzeugen konnte und wirklich Kontakte knüpfen konnte, das entsteht, weil man gezeigt hat, dass auf einen Verlass ist, weil man gezeigt hat, dass man gut ist in dem, was man tut, dass man gezeigt hat, dass man integer ist. Und auf die Art und Weise entstehen belastbare Beziehungen.
Das sind Vertrauensbeziehungen, die da entstehen. Das sind eben nicht einfach nur Kontaktbeziehungen. In den 60er, 70er Jahren, wenn man das noch so von seinen Eltern, ich zumindest von meinen Eltern kennt, da war es wirklich wichtig, dass man auf dem Tennisplatz die Leute kannte. Und die haben dann einem den berühmten Gefallen getan. Vitamin B hat man damals dazu gesagt. Unabhängig von der Leistung. Einfach, weil man jemanden kannte. Heute unvorstellbar. Heute sind
das... Ach, weiß ich gar nicht, ob das unvorstellbar ist. Das gibt es definitiv. Noch, natürlich gibt es das noch. Also,
ich hätte sonst immer den Eindruck gehabt, dass es heute Meritokratien sind, wo eigentlich die Leistung zählt. So ein Leistungsadel entsteht.
Ich würde sagen, ich bin teilweise bei dir. Es ist schon so, dass es eine Abkehr gibt zu diesen Tennisplatzfreundschaften und Kontakten und immer mehr der Trend dahin kommt, dass man wirklich darauf schaut, ob Menschen auch wirklich was auf dem Kasten haben oder nicht. Also damit konnte man früher definitiv weiterkommen als jetzt. Aber es ist nach wie vor so, dass je weiter man nach oben blickt, desto homogener werden die Menschen, die man dort vorfindet. Und je weiter man nach oben blickt, desto undurchsichtiger sind auch die Mechanismen, die darüber entscheiden, wer welche Positionen bekommt. Und je weiter man nach oben blickt, desto häufiger wird auch nicht auf objektive Kompetenz geschaut, sondern auf subjektive Präferenz. Und da ist Kompetenz sehr häufig eben nur nachgelagert. Und deswegen ist es nach wie vor so, dass irgendwelche Golffreundschaften immer noch von relevant sind und dass, wenn es Menschen gibt, die potenziell qualifizierter wären für eine Rolle, aber einem nicht sympathisch sind, dafür nicht in Betracht gezogen werden. Und das Affinitätsprinzip, also das Prinzip, dass Menschen sich lieber mit Menschen umgeben, die ihnen selbst maximal ähnlich sind, das gilt natürlich nicht nur in unserem Privatleben. Wir freunden uns auch lieber mit Menschen an, mit denen wir uns identifizieren können, die uns sympathisch sind, sondern auch im Berufsleben. Da scharen wir auch lieber Menschen um uns, die möglichst like-minded sind, die uns ähnlich sind.
Es gibt ja eine positive Interpretation dazu, nämlich eigentlich, dass es notwendige und hinreichende Faktoren gibt. Notwendig ist die Fachkompetenz und ab einem bestimmten Niveau sind auf der Fachebene eigentlich alle mehr oder weniger gleich qualifiziert. Und dann, das ist aber notwendig und nicht hinreichend. Hinreichend sind dann Vertrauenskomponenten, charakterliche Komponenten. Ist derjenige wirklich, diejenige wirklich belastbar, vertrauenswürdig, ehrlich, geradeaus und viele, viele andere Sekundärtugenden, hätte man vorher gesagt. Hast du das auch mal beobachtet? Oder glaubst du wirklich, dass es so ein Boys-Netzwerk in vielen Unternehmen ist, dem man entweder angehört oder nicht angehört? Man kann aber selber gar nicht für sich erkennen, was man tun müsste, um da reinzukommen.
Naja, also mir fällt gerade ehrlicherweise automatisch das Petra-Prinzip ein. Kennst du das?
Man wird so lange befördert, bis man zum ersten Mal eins zu weit befördert wurde, gescheitert ist und dann wieder nach ganz weit unten fällt.
Exakt. So lange befördert werden, bis ihr persönliches Niveau der Inkompetenz erreichen. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das tatsächlich Realität ist in sehr vielen Bereichen. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass Fachkompetenz in jedem Fall immer unbedingt gegeben ist. Also ich habe sehr viele Menschen gesehen, die wahnsinnig kompetent waren, aber nicht weitergekommen sind ab einem gewissen Punkt, weil ihnen andere Faktoren gefehlt haben. Also weil sie zum Beispiel nicht wussten, okay, wie netzwerke ich, wie mache ich das visibel, was ich tue, die zu weich waren, die zu nett waren, die nicht genug Format hatten. Also es ist, im Arbeitsleben zählt Fachkompetenz natürlich. Also vor allem, da bin ich auch bei dir, bei dem, was du vorhin gesagt hast, heutzutage immer mehr. Also heutzutage viel, viel mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber so viele Faktoren sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als deine Fachkompetenz. Und mit Fachkompetenz alleine kommt man nicht weiter. Vor allem heutzutage nicht.
Lass uns vielleicht mal bei dem Thema bleiben, das wir jetzt gerade besprechen, nämlich Kompetenz versus Nicht-Kompetenz, Netzwerk versus Nicht-Netzwerk. Svante, wie machst du daraus jetzt Übungen? Oder hast du für das Buch Übungen gemacht? Vielleicht magst du uns das schildern. Und dann Anahita, vielleicht, dass du uns auch nochmal beschreibst an dem Beispiel, das Svante gleich nennen wird. Warum war es für dich dann so schwer, diese Übungen tatsächlich umzusetzen?
Also ich muss Anna gleich selber sagen, ich glaube, es war nicht schwer, sondern intensiv, die Übung umzusetzen. Mhm. Aber um zu deiner Frage zu kommen, wie mache ich daraus Übung? Es hängt halt sehr vom Thema ab. Also wir haben zum Beispiel bei dem Thema Kompetenzaufbau wirklich eine gute Reflexionsübung drin, die mich erstmal dahin bringt zu reflektieren, was sind die Felder, in denen ich Kompetenz aufbauen sollte, weil sie Zukunftskompetenzen sind, weil sie sich immer auch überschneiden mit meinem persönlichen Interessensgebiet. Weil so wie wir gesagt haben, wenn ich zu dem einen Ja sage, sage ich zu dem anderen Nein und ich kann kein Tausendsasser werden und es ist auch keine echte Kompetenz, die ich habe, wenn ich überall ein bisschen mitreden möchte. Und deshalb geben wir da eine sehr konkrete Anleitung, wo die Leute wirklich sich reflektieren, das für sich bewerten und dann in einem anderen Kapitel, in dem es darum geht, wie baue ich diese Kompetenz nun für mich nachhaltig auf, sodass ich nachhaltig Substanz habe, einen Lernplan entwickeln. Lernplan klingt jetzt erstmal ein bisschen abschreckend, aber wir wissen, ohne Lernen werden wir heute nicht mehr existieren können. Das war früher schon so und heute ist es einfach sehr, sehr extrem. Und dabei analysiert man zum Beispiel, was macht mir Spaß zu lernen? Was brauche ich für Materialien? Wo kann ich es überhaupt einbauen? Und wir legen die Messlatte bewusst runter und sagen nicht, hey, setz dich jetzt irgendwie 6 Stunden am Wochenende hin, sondern für uns ist Kontinuität auch ein ganz großes Erfolgsrezept, das wir an die Leserinnen und Leser weitergeben. Das heißt, wir sagen, hey, guck, was ist gut, womit willst du anfangen? Reflektier dich, hat es funktioniert? Wenn es nicht funktioniert hat, ist es kein Beinbruch. Das heißt, es sind sehr häufig Reflexionsübungen mit ganz, ganz, ganz konkreten Impulsen, die auch realistisch umsetzbar sind, weil Anna und ich haben beide Jobs, die sehr häufig auch mal in die 60, 70 Stunden pro Woche gehen. Es wäre komisch, Menschen, die vielleicht ähnliche Situationen haben, etwas zu empfehlen, das total unrealistisch ist. Und auch bei dem Thema Netzwerk haben wir auch ganz klare Empfehlungen, wo man erstmal schaut, wofür will ich ein Netzwerk, wie baue ich mir eins auf, wie gehe ich auch überhaupt die Kontaktaufnahme mit Menschen an. Denn es geht nicht darum, auf LinkedIn wahllos permanent Einladungen zu versenden und zu sagen, hast du Zeit für einen virtuellen Kaffee, weil die Leute haben das ja häufig nicht, sondern was ist auch eine kluge Herangehensweise, Das beschreiben wir einerseits. Andererseits ist Bestandteil der Übung, dass man das dann eben auch wirklich für sich überträgt, in die eigene Recherche geht, aber sich vor allen Dingen auch aus der Komfortzone heraustraut. Also es soll nicht die Messlatte hochlegen, sondern es soll ganz einfache und konkrete Hinweise geben, die einen aber schon mal weiterbringen, ohne dass wir es trivialisieren.
Und Anahita, das war jetzt, habe ich gelernt, es war nicht schwer, aber es war doch intensiv.
Wir haben eine Übung, wo wir negative Glaubenssätze identifizieren und die danach positiv umwandeln in positive Affirmationen. Und dieser Prozess, ganz, ganz nackt und isoliert, diese negative Stimme, die man im Kopf hat, die sehr häufig sehr sabotierend ist und sehr fies und gemein, sich darauf einzulassen, dass man so ehrlich zu sich selbst ist, diese Glaubenssätze in dieser Heftigkeit zu Papier zu bringen und sie sich ihnen zu stellen, das ist ziemlich hart. Und das ist wie beim Sport. Weißt du, was ich meine? Also wenn du ins Gym gehst und einfach so alibimäßig ein paar Übungen machst, aber die Übungen bringen dich nicht wirklich aus deiner Komfortzone raus. Die bringen dich nicht wirklich ins Schwitzen. Dann kannst du ja sagen, hey, es war irgendwie voll easy. Also ins Gym zu gehen ist easy. Du kannst aber ja auch ins Gym gehen und am nächsten Tag total Muskelkater haben und spüren, dass du was gemacht hast und spüren, dass du besser wirst. Und dieser Wachstumsschmerz, den hast du nur, wenn du dich wirklich darauf einlässt, dass du deine Komfortzone verlässt. Und das ist auch ganz stark bei diesen Übungen so. Und da geht's genauso wie auch beim Sport ganz viel um Mindset.
Welches war dein hartnäckigster und schwierigster Glaubenssatz, den du abändern wolltest oder abändern konntest?
Also ich habe einen aus der Vergangenheit, der mich sehr lange begleitet hat, den ich inzwischen zu großen Teilen losgeworden bin. Und der war, ich bin verantwortlich für Harmonie. Also ein sehr klassisch weiblicher Glaubenssatz, würde ich sagen. Der bei mir, meine Eltern sind Iraner, das ist so ein bisschen persische Erziehung auch, dieses maximal convenient sein, bloß nicht anecken, immer super höflich sein. Und deswegen hatte ich das ganz stark internalisiert und habe mich immer, ich bin auch sehr, sehr sensibel, was so Schwingungen und Vibes angeht im Raum. Und ich spüre immer alles. Also ich spüre es immer total, wenn die Stimmung irgendwie off ist oder wenn irgendwas, also inzwischen kann ich das sehr gut ignorieren, selbst wenn ich spüre, aber früher war es halt so, ich habe es gespürt und hatte das Bedürfnis, es fixen zu müssen. Also ich bin in ein Meeting reingekommen, habe gemerkt, irgendwas ist komisch und habe mich in der Verantwortung gefühlt, dass es nicht mehr komisch ist. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass man auch ein totaler People-Pleaser ist, ne? Also dass man zu allem Ja und Amen sagt, dass man sich nicht traut, Nein zu sagen, dass man jede Sonderaufgabe annimmt. Und das hatte ich ganz massiv, weil ich mir immer dachte, hey, ich will nicht, dass Leute denken, ich bin nicht engagiert. Ich will nicht, dass Leute denken, ich bin nicht nett. Ich will nicht, dass Leute denken, ich bin nicht sympathisch und so weiter. Und das habe ich sehr, 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 sehr gut abgelegt. Also ich glaube, Svante wird bestätigen, dass wenn ich etwas nicht bin inzwischen, dann ist es ein People-Pleaser. Also das ist bei mir wahrscheinlich jetzt sogar in die andere Richtung, ins andere Extrem im beruflichen Kontext gekippt, dass ich sehr, sehr ungefiltert meine Meinung und meinen Standpunkt und meine Bedürfnisse äußere. Ein Glaubenssatz, den ich aber bis heute habe, da bin ich auch ganz offen, und der auch sehr toxisch ist, wenn man ihn sehr nackt und isoliert betrachtet, ist: Ich bin wert, wenn ich leiste. Und das zeigt sich natürlich im beruflichen Kontext, es zeigt sich aber natürlich auch im privaten Kontext, in Beziehungen und in Freundschaften. Und das ist alles andere als ein schöner Glaubenssatz.
Und den konntest du auch ablegen, beruflich?
Nee. Den habe ich ganz massiv immer noch. Und Svante hat mich mal gefragt in einer gemeinsamen Podcast-Folge von uns, wo wir über Glaubenssätze gesprochen haben, und meinte so, hey, Anna, willst du den denn ablegen? Und ich habe dann nachgedacht und ich glaube, noch nicht, nee. Weil dieser Glaubenssatz ist zwar einerseits unfassbar toxisch, aber andererseits ist er natürlich auch ein ziemlicher Antrieb zu leisten, weil er ja dafür sorgt, dass man immer das Gefühl hat, noch eine Schippe mehr machen zu müssen. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz ist halt Fluch und Segen zugleich. Also ohne diesen Glaubenssatz wäre ich sehr wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin.
Der Motor wahrscheinlich ist das. Der Motor ist das, und den Motor, exakt, den möchte man nicht ohne Not abschalten.
Den will ich halt noch nicht abschalten. Und vielleicht komme ich irgendwann mal so weit, dass ich sage, hey, ich traue mich dahin zu sehen, was ich bin und wie ich bin, wenn ich diesen Motor abgeschaltet habe. Aber noch bin ich da noch nicht. sage ich ganz offen.
Jetzt kaufen Leute euer Buch. Und was glaubt ihr, was hofft ihr, werdet ihr mit dem Buch bewirken? Weil man sagt ja so schön, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Trotzdem wünscht man sich natürlich für jeden, aber auch für sich selber, dass man von anderer Leute Erfahrungen profitieren kann. Meistens klappt das nicht, man muss trotzdem seine eigenen Erfahrungen machen. Was glaubt ihr, könnt ihr mit diesem Buch bei Leserinnen und Lesern auslösen?
Es gibt eine Sache, die ist Anna und mir total wichtig und die ist auch für uns eine der wichtigsten Erfolgseigenschaften, nämlich Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit. Und ich würde sagen, wenn ich das Buch in einem Satz zusammenfassen sollte, dann wäre es ein Plädoyer an Selbstverantwortung. Und wir hoffen, dass Menschen damit lernen, die auch zu übernehmen und vor allen Dingen auch gute Wege zu finden. Weil wenn ich an meine ersten Jahre im Beruf zurückdenke, dann hatte ich die nicht. Das ist mir nicht in die Wege gelegt worden, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, zu warten und eher das Gefühl gehabt, irgendjemand kommt und macht irgendwas, entdeckt mein Potenzial oder Dinge werden sich schon irgendwie entwickeln. Und wenn ich eins gelernt habe, und das war der größte Mindset-Shift in meinem Leben.
Das passiert nicht.
Genau, es passiert nicht. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Erkenntnis um? Weil es einfach nur jemandem zu sagen, so, es passiert nicht, kümmere dich um dich selbst, ist vielleicht nicht der konstruktivste Weg. Sondern wir möchten den Menschen mit dem Buch erklären, warum. Und wir möchten ihnen einfache Wege zeigen, damit zu beginnen. Und das ist die größte Hoffnung, die wir beide haben. Und zwar unabhängig davon, was die Person als Erfolg sieht. Wir brauchen jetzt nicht nur Menschen, die sagen, ja, ich muss unbedingt siebenstellig verdienen oder ich muss unbedingt Führungskraft im Konzern werden oder ich muss unbedingt ein Unternehmen gründen. Sondern wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich für die Sachen, die ihnen wichtig sind, einzusetzen. Und das ist unsere Vision mit dem Buch, dazu beizutragen und auch vielleicht den ein oder anderen Mythos aufzulösen, den Anna ganz am Anfang genannt hat, weil ich es fahrlässig finde, und Anna geht's genauso, wie teilweise in sozialen Medien suggeriert wird, dass Wirtschaft und Erfolg funktionieren würden, weil das nur für eine ganz, ganz kleine Menge an Menschen vielleicht so funktioniert hat und selbst da ist nicht alles Gold, was glänzt.
Du meinst die 4-Stunden-Woche vom Strand aus der Matratze
heraus? Genau, da wird viel Wahrheit hinter den Kulissen rausgekürzt, weil es halt einfach Likes und Klicks und Bekanntheit bringt, einfache Botschaften zu teilen. Und das finden wir fahrlässig und auch da möchten wir ein positives Gegengewicht geben, ohne belehrend zu sein.
Svante, du hast das gerade im Nebensatz so angedeutet. Woran liegt das denn nach eurer Meinung, dass der Postmann einfach nie klingelt und den Scheck vorbeibringt? Also warum muss man es immer in die eigene Hand nehmen? Warum ist die Welt, warum ist das Universum nicht einfach gütig genug, einem all das zu bescheren, was man sich wünscht?
Naja, Christoph, ich glaube, es hängt schon davon ab, ob wir qua Geburt eher Glück hatten oder nicht. Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch mit den gleichen Rahmenbedingungen aufwächst. Ne? Also ich würde jetzt erstmal sagen, wir alle hier, die wir hier sitzen, sind erstmal sehr privilegiert, dass wir in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind und da sehr viele Dinge als selbstverständlich wahrnehmen und als selbstverständlich erlebt haben, die in sehr vielen Ländern dieser Welt alles andere als selbstverständlich sind. Von physischer Unversehrtheit bis hin zu Pressefreiheit, bis hin zu Frauenrechten und so weiter. Aber selbst wenn wir auf Deutschland blicken, ist ja die soziale Schere riesig. Also soziale Mobilität ist ja in Deutschland nach wie vor ein sehr großes Thema. Wir bewegen uns in Deutschland auf einem ähnlichen Niveau wie in Argentinien. Es dauert 6 Generationen, bis man von einer Niedrigverdienerschicht auf eine Normalverdienerschicht kommt und einfach nur mit Leistung es weit nach oben zu bringen, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionärprinzip, dieses Prinzip von Meritokratie, dass wir es alle mit Leistung alleine nach oben schaffen werden, das ist eine Farce. Also das ist eine Illusion und das gelingt den wenigsten Menschen in unserer Gesellschaft. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in einem Elternhaus aufwachse, wo mir Kapital, Netzwerk und Habitus schon qua Geburt mitgegeben werden. Oder ob ich in einem Plattenbau irgendwo in Frankfurt aufwachse, oder, keine Ahnung, in Berlin, in Neukölln irgendwo in den 80ern geboren bin und meine Eltern kein Deutsch können, sich mit den Lehrkräften nicht verständigen können, ich 4 Geschwister habe und gar keine Rückzugsmöglichkeiten und meine Eltern mir nicht wirklich helfen können während der Schulzeit und alle aus meinem Umfeld irgendwie kriminell sind und ich auch gar keine Vorbilder habe und keine Perspektive in meinem Leben und es dann aus eigenem Antrieb da rauszuschaffen, ist wahnsinnig schwer. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist, dass manche Menschen alles vor die Tür oder in die Wiege gelegt bekommen, weil es gibt viele Menschen, die das bekommen. Aber ich würde sagen, dass jeder Mensch mit den Grundvoraussetzungen, die er hat, schauen kann, ob er da für sich selber im Rahmen dessen, was möglich ist, was die eigenen Grundvoraussetzungen angeht, die Rahmenbedingungen, die Talente, die Möglichkeiten, die Begabungen, ob man da das Maximum rausholt, sein Potenzial ausschöpft oder ob man das nicht tut. Und da gilt für jeden Menschen das Konzept der Eigenverantwortung.
Homo Faber, Max Frisch, der Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Das steckt da drin in diesem Gedanken, den du gerade geschildert hast.
Absolut. Also dieses Zitat hatte schon immer Gültigkeit und wird auch immer Gültigkeit haben. Und ich finde, das ist wirklich mehr als wahr. Also wir sind alle uns des eigenen Glückes Schmied und Schmieden. Das gilt total, ja.
Ein wunderbares Schlusswort. Ein ganz interessantes Gespräch. Danke euch. Wir sind ein bisschen über die Zeit gegangen, aber das war es wert. Anahita und Swantje, viel Erfolg mit eurem Buch. Danke, dass ihr mitgemacht habt und
danke
bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Vielen Dank.
Bis dann.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Meine Learnings sind, Verzicht gehört zum Erfolg dazu. Niemand kann alles haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und auch zu akzeptieren, um eben nicht konstant unzufrieden zu sein. Wer alles will, der schafft am Ende oft wenig oder weniger. Und Fokus entsteht durch bewusste Priorisierung und durch das mutige Nein zu Dingen, die nicht zur eigenen Vision dazugehören und dazupassen. Außerdem, Netzwerke können sehr entscheidend sein, manchmal sogar entscheidender als Fleiß. Karrierewege verlaufen selten linear, das sehen wir immer wieder. Und ein starkes, vertrauensbasiertes Netzwerk ist oft der Türöffner für so, so viel, nicht eben nur Fachwissen. Und als letztes, übernehmt Ownership. Für Projekte, aber eben auch für euch selbst. Selbstverantwortung ist der Schlüssel. Niemand wird dich entdecken, das haben wir gehört. Warte nicht darauf, dass jemand kommt und dich rettet. Wer auf Chancen wartet, der wartet meist vergeblich. Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen, das ist der echte Karriereschritt.
Ja, und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, wie machtvoll Ideen und Bücher sein können. Diese Idee, dass man am Strand zwischen 2 Palmen in einer Hängematte liegt und nur 4 Stunden in der Woche arbeitet, den Laptop sozusagen auf dem Schoß und damit ein Vermögen verdient. Diese Idee, die hat um sich gegriffen. Sie hat eine ganze Generation, sie hat mehrere Generationen inspiriert und sicherlich hat es für manche Menschen auch funktioniert, diese Vision von der 4-Hour-Week. Aber dabei ist, wir haben das gerade im Gespräch gehört, eine Menge Irreführung oder Irrealität mit dabei. Denn den wenigsten Menschen, die so leben, 4 Stunden Hängematte, Strand, Caipirinha, Laptop auf dem Schoß, denen gelingt es wirklich, einen Lebensunterhalt damit zu bestreiten oder geschweige denn reich damit zu werden. Den meisten Menschen gelingt das nicht. Aber das Narrativ, das ist einmal in der Welt und das lässt sich schwer bekämpfen. Deswegen zweitens, Fleiß ist wichtig und sich zu engagieren, Zeit sozusagen mit einzubringen, selber in die Vorleistung zu treten, sich selber mit seiner Leidenschaft von dem Projekt davontragen zu lassen und mit Begeisterung für das zu kämpfen, was man gerne tut. Das sind Erfolgsgeheimnisse, größere, wichtigere Erfolgsgeheimnisse, als sich in die Hängematte zu legen und 4 Stunden in der Woche zu arbeiten und zu hoffen, dass daraus irgendwie was wird. Dieser realistische Ansatz, der ist ein Stück weit unpopulär geworden. Und diese beiden Autorinnen haben jetzt mit ihrem Buch den Versuch unternommen, diesem Hängematten-Narrativ etwas entgegenzusetzen, nämlich ziemlich genau das Gegenteil. Und drittens, auch das wurde im Gespräch angesprochen, es gibt tatsächlich in der Wirtschaft, in Unternehmen so eine Art geheime Regel, ein bisschen zugespitzt ausgedrückt, aber Regeln, deren Sinn und Sinnhaftigkeit, deren Existenz man nicht auf den ersten Blick erkennt, die erst im Laufe der Zeit offenbar werden und sich damit auseinanderzusetzen und aufzuschreiben, zu durchdenken und Strategien zu entwickeln, wie man damit umgeht, finde ich, ist ein Verdienst dieses Buches. Also lesenswert, das Thema ist lesenswert. Das hat sicherlich jeder in seiner Berufspraxis schon oft gemerkt. Hier hat man es zwischen 2 Buchdeckeln. Interessant. Und das war schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
Und wir hören uns wieder. Wann, Christoph?
Am nächsten Dienstag um
5.55 Uhr. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.